Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich kenne mich damit aus. Nö, das kann ich mir schon machen. Alles gut. Aber da brauchen Sie auch ein Mikro. Also, Sie haben eins. Wollen Sie da so stehen bleiben? Nein, aber wenn Sie stehen, stehe ich mich auch mit.
Hallo?
Ja.
So. Liebes Messepublikum, im Namen des Mitteldeutschen Verlags heiße ich Sie hier auf der Leseinsel Junge Verlage recht herzlich willkommen. Eine Stadt, 7 dramatische Tage. Eine rasante Tour durch die Niederungen von Politik, Medien und Verbrechen, die in einem Moment triebhaften Taumels endet. Unser Autor Uli Wittstock wird nun aus seinem Buch Weißes Rauschen oder die 7 Tage von Bardorf lesen. Viel Spaß dabei.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Buch ist seit 3 Monaten ist es im Handel. Und es spielt in einer Stadt, die keinen Namen hat, ganz bewusst. Aber jeder, der ein bisschen drinnen liest, wird feststellen, das kann nur irgendwo in Ostdeutschland sein, weil die Bedingungen, in denen das spielt, irgendwo in Ostdeutschland sind. Ich wollte aber jetzt nicht unbedingt sagen, das ist Halle, Magdeburg, Leipzig oder Dresden. auch um zu verhindern, dass der eine oder andere meint, den einen oder die andere wiedererkennen zu können. Das ist alles nur ausgedachtes Zeug und hat nichts, aber auch gar nichts, überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun. Und wie gesagt, es geht um Politik, um Verbrechen, um Musik. Und damit Sie sich einen Eindruck von dem Verbrechen vielleicht machen, fange ich erstmal mit dem Bösen an, was in dieser Stadt ist oder auch nicht. Ganz wichtig noch, die Stadt hat keinen Fluss. Und damit ist auch klar, welche Stadt es alles nicht ist. Wenn die Stadt einen Fluss gehabt hätte, dann wäre am linken Ufer das Viertel gewesen, wo die Matrosen der Nacht hätten anlanden können. In den Kaschemmen und Kellerlokalen mit Abtritten auf den Hof, den illegalen Zockerstuben, wo Würfel aus Menschenknochen geschnitzt waren, den Opiumhöhlen mit ihren roten Mondstraßen, den Käfigen, in denen Hunde kämpften, oder halbnackte Frauen mit angeschliffenen Zähnen, den Wettbüros, wo man auf Suizidraten setzen konnte, den Schuppen mit zweiköpfigen Kälbern, Frauen mit drei Brüsten und Zwergenclowns, den Tätowierern, die Anker und Herzen auf Oberarme hackten, mit den Blinden, die Schmugglerfusel verkauften, den Söldnern mit Schrumpfköpfen im Gürtel, den Heiligen, den Irren auf ihren löchrigen Decken, die stumm zu den Göttern beteten, den einbeinigen Seiltänzern, den Umoperierten, die ihre künstlichen Brüste zeigten, den taubstummen Rosenmädchen und ihren besten Kundinnen, den Huren aus allen Erdteilen und Zeitaltern und alle anderen Namenlosen, die irgendwie angespült worden war. Doch die Stadt hatte keinen Fluss. Hinter dem Bahnhof erstreckten sich drei Querstraßen für Stricher, Fixer, Dealer und Hehler, gesäumt von Bordellen und sogenannten Modellwohnungen. Der Sex, der hier gebucht wurde, war überwiegend bieder. Der Stoff war verschnitten, die Stricher im dauernden Stimmbruch wegen der Kälte. Die Hehler hatten ihre Ware aus dem Netz und der Chef von all dem war Leander Steinmann. Missgelaunt saß der in seinem Stammlokal, dem Roten Baum, und ließ einen Stapel Karten durch seine Finger laufen. Es war ein Schmerz, der nichts mit Geld zu tun hatte. Denn hier zahlten alle an ihn, die Wirte und die Mädchen, Dealer und die Hehler natürlich auch und selbst die Polizei, wenn er mal wieder einen Tipp gab. Es war eine tiefe Form von Weltschmerz. Kreuz, Ass, Karo 10, Herz, Bube, was sollte er damit anfangen? Er legte drei weitere nach, Pik, Dame und Luschen. Die Karten schwiegen also. Er winkte und Elsie bekam ein neues Bier. Die Jungs hatten sich noch nicht gemeldet, weil der Handys hasst, Storm anrufen. So zu enden, das hatten ihm seine Eltern prophezeit. Was hätte er nicht alles werden können mit diesem Namen? Konzertpianist, Operndirigent, Kammersänger, vielleicht aber auch Literaturpapst, Medizinprofessor, Verwaltungsrichter oder wenigstens doch Schuldirektor. Leander hatte unter seinem Namen gelitten, solange er sich erinnern konnte. Statt auf dem Bier übte er seine Hände auf den Gesichtern seiner Mitschüler. Leander, Schwuler, grölten die über den Schulhof. Und regelmäßig musste er jemanden zerbrechen, damit für ein paar Wochen Ruhe war. Mehrfach wechselte er, doch der Spruch zog immer mit. Der Vater, ein angesehener Bürger dieser Stadt, hatte es versucht mit Härte, mit echter Härte, mit extremer Härte, gnadenloser Härte, genau in dieser Reihenfolge, und er war gescheitert. Seine Mutter versuchte es erst mit Liebe, dann mit viel Liebe, dann mit Liebe, schließlich mit unendlicher Liebe und war ebenfalls gescheitert. Sowohl zur Gewalt wie zur Liebe hatte Leander Steinmann seitdem ein gebrochenes Herz. Zum Glück blieb den Eltern das Wissen um den weiteren Lebensweg ihres Einzelnen erspart. Die Mutter starb früh. Ihr Herz hatte sich vor Liebe gehabt. Der Vater fiel in Umnachtung. Seine Seele hatte nicht standgehalten. Leander Steinmann mischte erneut die Karten. Karo 7, Herz, Bube, Pik 10. Statt zur Elsie am Tresen hätte er auch der Kai Ling am anderen Tisch zu winken können. Dann würden sie gemeinsam die Treppe hinter dem steigen in den zweiten Stock, für das die junge Frau monatlich Miete an Steinmann zahlte. Sie würde ihren katzenwarmen Körper aus ihren Leggings schälen und ihre Bluse anheben, einen Kopf zwischen ihre kleinen festen Brüste pressen konnte und später, wenn er aufhören würde, dann würde sie zur Wand blicken auf ein Bild von irgendeinem Palmenstrand. Früher hier saß, den hatte er vor 10 Jahren verjagt. Erst aus dem dann aus der Straße, später aus dem Viertel, aus der Stadt schließlich, letztendlich das Vergessen. Die Stadt hatte keinen Fluss und da konnte auch nichts an werden. Ihm gehörten jetzt die Bahnhofs- und die Scheunenstraße, der Eichweg und der Hanseplatz. Ihm gehörte eine Wäscherei, ein Fuhrunternehmen, ein Hafengebäude und sogar eine Radiostation. Er zahlte Steuern und Rentenbeiträge, aber das wollte ihn. Niemand klopfte an die Tür vom Roten Baum mit einer Rotte Hungengster und verlangte die Übernahme der Macht. Der Straßengeneral hatte den Eindruck, alt zu sein. Dabei war er gerade mal 40. Sollte er doch in die Politik gehen. Machertypen wählte das Volk ja gerne. Elsie, neues Bier. Die Jungs sind am Telefon, sagte sie. Der Strahl zog eine neue Karte. Kreuzbube. Vielleicht wird das ja doch noch eine gute Nacht, sagte er. So viel also zum Tod und zum Bösen in dieser Stadt. Und es gibt auch Politik. Und es gibt einen jungen Politiker, der sich hier beschäftigt, den Aufschwung zu organisieren. Don Friedbruch war eigentlich zu jung, zu dunkelhaarig und zu klein für seine Partei. Das fiel jetzt besonders auf, da er im Fong seines Dienstwagens den Eindruck hatte, nur mit Mühe durch die getönten Scheiben nach draußen blicken zu können. Was da an ihm vorbeiglitt, war eine unendliche Abfolge von Bewuchs auf großen Schlägen, die bis zum Horizont reichten. Wäre da nicht Regenflügel der Windräder gewesen, die mit ihren kräftigen Schwüngen einen Rhythmus in die Landschaft das Gefühl vermittelten, wenigstens durch eine halbwegs industrialisierte Region zu fahren, dann wäre ihm die Landschaft wohl so öde wie die eines fernen Planeten. Er beglückwünschte sich erneut, nicht das Agrarressort übernommen zu haben, zumal ihm dann auch kein Personenschutz zugestanden hätte. Die beiden Beamten der zweiten ebenfalls gegen Sprengfallen, Pistolenbeschuss oder Panzerfäuste Limousine, die dem Führungsfahrzeug unauffällig folgte. Das bot zahlreichen Anlass für politischen Streit im Landtag, denn Dr. Friedbruch war nur, trotz seiner relativen Jugendlichkeit, seines nachtschwarzen Haares und der Körper von 1,68 Meter, Inhaber eines Schlüsselressorts, sondern auch noch zuständig für Inneres und im Zuge einer Kabinettsreform nun auch für Sport- und Umweltschutz. Und für Letzteren war er gerade unterwegs. Sie hatten nun 2 größere Windparks passiert, allerdings drehten sich nicht, was den Minister verwunderte, denn in den Ästen der wenigen Bäume am Wind zeichnete sich das Wirken eines durchaus günstigen Windes ab. Da waren der Grund, der Dr. Friedbruch aus der Stadt weit hinaus in das Land hatte. Ein Pilotprojekt. Die größten freistehenden Räder auf dem Festsockel. Jede Turbine groß wie ein Zweifamilienhaus. Technologisch anspruchsvoll, politisch umstritten, wirtschaftlich hochinteressant. In einer Stunde hatte er mit dem Sprecher des Konsortiums auf jener Anhöhe gestanden, die im neuen Entwicklungsplan und auf sein persönliches Betreiben hin als sogenanntes Windhöchstgebiet ausgewiesen worden war. Eine Anhöhe in Sichtweite zu einem Ort nach Dunkersleben. Dort gab es einen Kirchturm, eine Schweinemarke und kein Schwimmbad. Der Ortsbürgermeister war ein Freundsters, wie viele Ortsbürgermeister in dieser Region. Und weil er sich dennoch nicht sicher gewählt zu werden, wollte er nun, wie viele andere in Dunkersleben auch, jenes Schwimmbad errichten. Als Sportminister war Dr. Friedbruch zwar für Turnen, aber nicht für Schwimmbäder zuständig. Es sei denn, das Schwimmbad würde zum Zentrum für den Spitzensport entwickelt, das internationalen Ansprüchen zu genügen. Da das Land ein solches Leistungszentrum bereits betrieb und in Dunkersleben als 5 Kinder pro Jahr geboren wurden, war es allerdings unwahrscheinlich, dass sie der Ort war, um die Schwimmstars der nächsten Olympiade zu trainieren, zumal man und um Dunkersleben herum eine ländliche Kost bevorzugte, welche nicht nur Bürgermeister erschreckend schnell im Amt verfetten ließ, sondern auch beim Nachwuchs nicht ohne blieb, weswegen der Schulbus eigentlich als Schwerlasttransport zu gelten habe, wie ein frustrierter Sportlehrer einem Anzeigenblatt der Region mitzuteilen für nötig erachtet. Das freilich war das Problem des Kultusministers. Henning Friedbuchs Problem war dennoch Dunkers Leben. Vielleicht hätte der Meister nicht den Hügel hinauf bemühen sollen. Am Ortsrand hatte der Investor ein Zelt bauen lassen. Die Pressestelle des Ministeriums hatte die Lokalredaktionen informiert, die wiederum ihre Praktikanten geschickt hatten. Außerdem reichten 4 blonde junge Damen, mussten jedoch mehrfach nachlegen. Und Dr. Friedbruch hatte nicht den Eindruck, dass der Bürgermeister und geladenen Honoratioren von Dunkersleben satt geworden waren. Der Investor hatte zudem einen Saxophonisten aus der Stadt für diesen besonderen Vormittag gebucht. Ein hoffnungsvolles Talent, das bereits im regionalen Feuilleton Erwähnung gefunden habe, so der Investor kurzen Ansprache. Was den Musiker wohl beflügelte, eine besonders virtuose Probe seines Könnens in Dunkersleben zu präsentieren. Wild. So der Titel seiner Improvisation über Wind, Strömung, Strom und Energie. Und das waren für die nächsten 20 Minuten die letzten menschlichen Worte, die die Dunkler hörten. Denn zunächst beschwor der Musiker in einem lang anhaltenden, kreischenden die 4 Göttinnen der 4 Himmelsrichtungen. Und nicht nur Dr. Friedbruch im Moment froh zu sein, dass der Erdkreis nur in 4 solche Himmelsrichtungen aufgeteilt. Es folgten die Anrufung der Erde, die Durchschreitung der Aura und besonders schmerzlich der Kampf der Titanen. Zwischendurch erwog Dr. Friedbruch seine Abteilung für Gefahrenabwehr mit einem Gutachten zu betrauen, ob die körperverletzende Nutzung von Saxophonen nicht mit ersatzlosem Einwartwerkzeugs und Vernichtung desselben belegt werden könne. Taub. Und innerlich aufgewühlt machten sich dann die Gäste an die Bestimmung der Anhöhe. Im Landesentwicklungsplan war eine Höhe von 43 ausgewiesen. Nicht ausgewiesen war der katastrophale Weg auf den Gipfel hinauf. Fußläufig hatte die Pressestelle des Ministeriums in der Einladung vermerkt, dabei aber übersehen, dass es sich um einen landwirtschaftlichen Nutzweg handelte und von Traktoren befahren wurde. In Ermangelung von Gummistiefeln ihre Hosen bis zu einer Handbreit über den Knöchel hochgeschlagen, was der Delegation einen gewissen interkulturellen Anstrich gab. Die Erde, Obdachlosigkeit seit Jahrhunderten umkämpft, wölbte sich in schwarzen Kämmen Buckel zu einem schmalen Grat sich verjüngten. Wie Wellenreiter arbeiteten sie nach oben, Schlamm bespritzt bis zu den Knien und immer größere Lücken lassend. Bürgermeister und Honoratioren hatten wohl in den letzten Jahren noch nie so da zu Fuß zurückgelegt. Auf der Höhe lag ein ziemlich großer Feldstein und nun der Investor zeigte mit ausladender Geste auf das Gelände und verkündete den Beginn einer neuen Zeitrechnung für Dunkersleben. Es werde an diesem Ort Technologiegeschichte geschrieben, von der folgende Generationen in den Schulbüchern lesen würden. Und diese Generationen würden dank mutigen Menschen erfahren, Entscheidern, die das Tor in die Zukunft auch gegen wieder aufgestoßen hätten. Während der kurzen Rede Dr. Friedbruch den Eindruck, als würden die Dunkerslebende Abgesandten allmählich in das Schwarz versinken, eine optische Täuschung möglicherweise, denn inzwischen waren feuchtig im Rast bis zu den Oberschenkeln hochgestiegen. Der Investor sprang und schüttelte den Anwesenden die Hand, indem er sie beidseitig packte und kräftig hin und her, was die armen Dunkerslebender noch mehr verwirrte. Dann stellte er sich zu dem Minister die Schulter und fragte, ich war doch gut, oder? Und weil der Minister antwortete, setzte er hinzu, ich sehe dich heute Abend beim Training. Der Meister und Parteifreund, der ohnehin schon den Eindruck hatte, verschaukelt sein, der leider noch nie zu einem Landesparteitag eingeladen war, nicht direkt den schwarzhaarigen Zwerg aus der Stadt in den Parteivorstand gewählt hatte, jener Bürgermeister, der nur unter innerem Widerstand überhaupt 2 Plakatkandidaten zur letzten Wahl in seiner Amtsstube aufgeheckt hatte und nun von Schwächen geplagt war, nicht wegen des fruchtbaren Lebens, sondern wegen des sinnlosen Aus auf jenen Hügel, der zufällig der Gemeinde gehörte und ihm als Ortsbürgermeister verwaltete. Ein Ortsbürgermeister übrigens, der von über 70% aller lebender Wahlberechtigten gewählt worden war, was ihm mal einer in der Stadt nachmachen soll. Jener Bürgermeister also stand in diesem Augenblick so dicht am Geschehen, hörte, wie der Investor und der Minister sich halb vertraulich verabredeten. Und auch ohne jemals von seiner Partei um Rat gefragt worden zu sein, wusste er nun, was zu tun war. Während des Abstiegs hielt er sich dicht hinter dem Minister. In einem günstigen Moment, als sie zwischen zwei mächtigen Erdwulsten verschwunden waren, eine Treckerspur führte, sie also zwischen grünlichen Pfützen und glitschigen Feldstationen, sagte der Ortsbürgermeister, wir brauchen eine Umgehungsstraße. In diesem Moment wusste der Minister, dass der Tag verloren war. Soweit also der Minister. Und wie viel noch? Entschuldigung, muss man kurz schauen. Noch 10 Minuten? Ah, wir haben noch 10 Minuten. Gut, wir haben noch 10 Minuten da. Was können wir da machen? In Minuten lesen wir mal noch. Lesen wir mal noch was. Was nicht ist. Es geht ja in dem Roman um einen Rap-Musiker, der darunter leidet, dass alle Musik digital eine stille, einsame Hoffnung, und zwar die Hoffnung besteht darin, einen einzigen Klang zu finden, den nur er selber hergestellt hat. Und um das muss er in die Unterwelt, wie das natürlich schon einst Orpheus muss. Und um die Unterwelt zu kommen, braucht man heutzutage das und natürlich das Deepnet. Und deswegen steigt er mit einer Konstruktion Deepnet hinab. Und zwar wird ihm dazu ein Speditativum gespritzt, würde man sagen. Also eine Droge, seine Drogenerfahrung, über die es jetzt geht. Nachdem der Kolben den Gesalt der Spritze in Kilians Vene gedrückt hatte, Kilian ist der Rapmusiker, war gegangen. Das EEG dokumentierte zunächst einen heftigen Elektronensturm im Gehirn, dann sank die Aktivität rapide ab. Dazu verlangsamten sich sowohl der Herzschlag wie auch die Atmung. Nicht notwendige Funktionen schienen sich abzuschalten, um das System möglichst am Leben zu halten. Biologisch ist er jetzt so eine Art Energiesparlampe, Medidoc. Der Medidoc ist sozusagen sein medizinischer Berater. Und blickt andere als entspannt auf die Werte der Überwachungsgeräte. Scheint wie eine Art Tab zu funktionieren, setzte er hinzu. Und blickte hinüber zum Special Doc, der ebenfalls beruhigende Anmerkungen hören wollte. Apnoe-Tauchen wäre wohl der Peich. Kilian selbst hatte den Übergang so gut wie nicht bemerkt. Medidoc lehnte zwar Spritzen ab, verstand sich aber meisterhaft darauf, solche zu setzen. Die Nervenbahnen hatten also kaum Zeit, den leichten Stich aus der rechten Armbeuge zu leiten, als schon die ersten Boten mit den verdrehten Kohlenstoffen im Gehirnrezeptoren von Kilian erreichten. Es war, als würde er eine Membran stoßen, in einen Geburtskanal stürzen. Mildes Licht, ein drüsenartiges, das ihm immer sanft bremste, wenn er zu schnell wurde. Kein Schlumm, eine Rutsche, kein Geräusch, als fiele er ins Luftleere. Nicht zum Greifen, Treten, rum Körpergefühl, Knochen, Muskeln und Organe waren woanders. Reines Bewusstsein, Restzeitgefühl. Er fiel weiter, als gäbe es keinen Erdkern. Fiel aber falsch. Vielleicht standen seine Gedanken Kopf. Vielleicht fiel er nicht, sondern stieg. Es war ein langer Weg. In Sekunden durchstieß er Zeitalter, sanft geführt, Milchkanal und gelöst. Keine Lichtkaskaden, keine Sternennebel und schwarze Sonne, nicht mal ein Flackern. Nur mildes Milchglaslicht, warm wie aus einem Kasten. Gelegentlich teilte sich der Schlauch und Kilian rauschte durch Schurven. Jetzt hätte er eigentlich die Innenwände spüren müssen, doch er ging wie auf Magnetkissen voran. Es war kein Fluchtweg. Die Fliehkräfte griffen Leere. Doch die Kurven nahmen zu. Kilian hatte das Gefühl, langsamer zu werden. Im Schwellkörper die Fahrt, rasteten Bremsbacken ein oder öffneten sich Fangschirme. Auch dunkelte das Licht nach. Er glitt wohl weniger schnell, als er gedacht. Aber sein Bewusstsein verlor an Masse. Jedenfalls änderte sich irgendwas, doch er kam nicht dazu, darüber nachzudenken. Denn plötzlich öffnete sich der Schlauch zu einem Mund und ließ Kilian hinausfallen in einen Raum, der hüllenlos war, ohne Wind, in dem kernlose Atome zerstoben. Ein haltloser Ort, Wald. Er schlug auf. Ein Drüsengewebe, etwas mit Wülsten, ein Gefäß aus Adern und Exkrementen, der Biologie wegen streng geteilt, hier aber auf Leben angewiesen. Er wurde empfangen wie ein Thronfolger. Ausstülpfen nach ihm, hoben ihn vorsichtig an und fuhren zungenartig über ihn, damit das Blut und der Schweiß von ihm genommen wurden. Sie ließen ihn zurückgleiten, die warmen Hautfalten des Organismus, dessen Größe noch dessen Bestimmung abzusehen vermochte. Aber er hatte das Gefühl, sich in irgendeiner Form des Wachstums zu bewegen. Als erstes wurde der Hörnerv wieder zugeschaltet. Nicht plötzlich einen Frequenzen, die am unteren Ende des Hörvermögens lagen. Es war ein so dumpf wie das Gurgeln aus einem Bohrloch. Er fühlte den Schlag, eine Erschung, als wäre die Haut, auf der er lag, eine Membran, die Kontinente überspannt. Es war ein irdener Klang, kein Metall. Nichts Geformtes, Gegossenes und Geschliffenes. Dafür endgültig, als hätte jemand den Äquator in Schwingung versetzt. Ein transitales Grummeln, welches für gewöhnlich nur Messfühler der Seismologen anzeigten. Kilian erinnerte sich, dass ältere Menschen gelegentlich von einem Puls der Zeit hatten und dann immer ein Fernsehen vor Erfindung des Farbbildschirms gedacht hatte, dass er sich wie eines dieser Heldencomics eine klare Grenze zu Ost und West, Schwarz und Weiß, richtig und falsch, 0 und 1. Solche Verhältnisse sehnte er nicht zurück. Ihm genügte das Wissen darum. Die Schläge kamen regelmäßig. Kilian hatte den Rhythmus nicht ausgezählt, doch er spürte den Puls eines gesunden Systems. Es strahlte eine freundliche Wärme aus, ohne Spitzen, als käme die Energie aus den Umständen selbst, am Feld der Verheißungen. Und er konnte nun wieder Farben sehen. Das Milchweiß, einen roten Kern in sich, der durch einen Filter auf ihn hinaufschien und aufflammte wie ein Pulsar. Kilian hatte plötzlich das Gefühl, nicht der Erste zu sein. Es waren schon andere hier vor ihm gewesen. Und er spürte friedvoll die Verhältnisse auch schienen, dass er nicht bleiben konnte. Während der Puls schlug, hörte Kilian plötzlich ein hypnotisches Zischeln wie auf einer Hi-Hat. Rhythmus zerfiel in ein Geschäum von kleinen, stotternden Synkopen, rechnerisch voll, aber nicht menschlich. Die Membran zerplatzte, ein Riss, der sich auf Kilian hinabzog in die Halle der Echos. Hier glitten Reifen umher wie aufgescheuchte Seelen. Als Kilian Festungen unter sich verspürte, blickte er auf, konnte aber nicht die schlurigen Gewölbe über sich ausmachen. Wie ein schaler Wald von Föhren wiesen ihm den Weg ins Ungefähre. Sobald er die Stirn an den Schaft einer metermessenden Säulen legte, hörte er ein Echo. Sie redeten in Sprachen zu ihm, bittend oder fordernd, belehrend, hämisch, säuselnd, im Befehlston oder unterwürfig, weinerlich, zögernd, wutend, mit nörgligem Unterton, aufmunternd oder warnend, klarstellend, liebefühlend und in zwiespältiger Freundlichkeit, zustimmend, mit kindlicher bösartig, heimtückisch oder eingebildet. Ein Vielklang von Knacklauten, gurgelnden Konsonanten und verschliffenen Vokalen. Eine Suppe von Silben und Wortfetzen, die nur darauf zu warten schien, von irgendeinem Blitz entzündet zu werden. Doch Kilian konnte keine Blitze werfen. Der Säulengang endete an einem wulstigen Verschluss, eine Art Stimme, die leicht vibrierte, und Kilian konnte ein ganz feines Sirren hören. Plötzlich öffnete sich der Spalt und Kilian wurde hineingezogen. Er hörte ein Lied. Ein Scharren wie mit Füßen, ein Schleifen wie mit Senkblei austariert. So kommst du zu mir ungerufen und mit Erfolg hast du das Tor passiert. Des Klanges dunkles Verkleidung dich zu mir führt im Taumelschritt. Als Herold.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.